Schönen guten Tag. Hier ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast von Privacy in Germany Ping, der Datenschutzzeitschrift aus Berlin. Und heute sprechen wir, wie stets, über Fragen des Rechts, des Rechtsstaats, der Verfassung mit einem ganz besonderen Fokus auf den Datenschutz heute, jedenfalls im ersten Teil. Aber ich darf versprechen, wir haben auch neben dem Datenschutz hier noch Spannendes zur Meinungsfreiheit weltweit und deren Einschränkungen. Und wir haben dann auch noch etwas zu der Informationspolitik. Von Informationsfreiheit kann da nicht so sehr die Rede sein, aber der Informationspolitik des Bundesverfassungsschutzes. Fangen wir an, Stefan. Vielleicht fange ich mal kurz an, ein bisschen zu erzählen. Wir werden jetzt reden über ein Thema, das uns halt immer wieder und kontinuierlich bewegt, nämlich der Datenschutz und der Datenschutz als immer einmal wieder wahrgenommene Bremse für die KI-Wirtschaft. Da werden wir gleich über die Ergebnisse einer Kommission von Experten sprechen, die dazu etwas publiziert haben. Vorab hatte ich die Gelegenheit, jetzt im Mai gleich zweimal in Brüssel zu sein und da diverse Gespräche zu führen. Und da ist der Stand, was die DSGVO-Reform angeht und überhaupt Reformen bei den europäischen Digitalakten, der folgende. Was den AI-Omnibus angeht, hat man in letzter Minute im Trilog einen Kompromiss erzielt, sodass das noch rechtzeitig vor der Frist des 1.8., wo der AI vollumfänglich in Kraft treten sollte, dann seinen Vollzug hat und unter anderem dazu führt, dass dort Übergangsfristen verlängert werden. Und da waren einige der deutschen Player auch sehr dahinter, es gewisse Anpassungen gibt, was Technologie anfällt, die nicht nur unter die KI-Verordnung, sondern auch noch unter die Maschinenbauverordnung fällt. Was uns natürlich jetzt hier als Datenschützer noch mehr interessiert, ist der andere Omnibus, nämlich der Data Omnibus mit den Änderungsvorschlägen der Kommission an der DSGVO, die wir hier auch im Podcast mehrfach besprochen haben. Da ist es so, dass voraussichtlich erst nach der Sommerpause, möglicherweise aber auch schon kurz davor, überhaupt erst das Parlament ernsthaft in die Verhandlungen eintritt, in zwei Ausschüssen, die dort zuständig sind. Wann es dort zu einer Einigung im Parlament kommt, ist dann naturgemäß derzeit noch nicht absehbar. Das wird aber sich auf jeden Fall in den Herbst, wenn nicht gar in den Winter, hineinziehen. Welche Punkte dem Parlament, also zunächst einmal den beiden beteiligten Ausschüssen und dem Parlament in toto, da besonders am Herzen liegen oder im Magen liegen, ist auch derzeit nicht absehbar, weil man noch ganz am Anfang steht. Deutlich weiter ist man durchaus schon, also was die Diskussionen angeht und auch Änderungsvorschläge angeht, im Europäischen Rat. Aber auch im Europäischen Rat ist man doch noch sehr weit von einer Einigung entfernt. Da wird Verschiedenes diskutiert. Man sieht die Vorschläge zu den Cookies kritisch. Jedenfalls teilweise, also ein Teil der Mitgliedstaaten sieht auch den Vorschlag zu den Trainingsdaten, die so der Kommissionsvorschlag unter erleichterten Voraussetzungen unter dem Gesichtspunkt der berechtigten Interessen, Artikel 6, verarbeitet werden dürfen. Das wird auch von etlichen wohl kritisch gesehen und heiß diskutiert ist dann vor allen Dingen auch die Definition des Personenbezugs, die ja auch dann teilweise an die Rechtsprechung des EuGH, Stichwort SRB, und teilweise auch in gewisser Korrektur dieser Rechtsprechung vorgenommen werden soll. Das wird alles heiß diskutiert. Derzeit ist es die zyprische Regierung, die den Vorsitz hat. Die wird wohl bis Ende Juni, so lange dauert deren Amtsperiode, das nicht zum Abschluss bringen. Das sieht nicht im Augenblick danach aus. Dann geht das weiter an die irische Regierung, die im Anfang Juli das Zepter des Ratsvorsitzes übernimmt. Und auch da ist alles noch denkbar. Auch denkbar, also was ich so mitbekommen habe, auch an Informationen über den Diskussionsstand dort, das hat mich schon wieder fast an die E-Privacy-Verordnung erinnert. Es ist dort offensichtlich so, dass jedenfalls einige der Mitgliedstaaten Mühe haben zu überblicken, was denn eigentlich die Tragweite und die Folgen dessen sind, was dort auf dem Tisch liegt. Dann gibt es nach allen Berichten massiven Lobbydruck von beiden Seiten, also von der, ich sag mal, Max Schrems und Co., schräg Zivilgesellschaft, die dann immer gleich den Untergang des datenschutzrechtlichen Abendlandes in allem sehen, was geändert werden soll. Und dann natürlich auch der Industrieverbände, die aber dann natürlich auch wieder typischerweise nicht an einem Strang ziehen, sondern jeder auch irgendwie so für seine Branche dann dort wiederum noch nach Erweiterungen strebt. Dieser Lobbydruck und dass das Ganze so kompliziert ist, weil es halt Datenschutzrecht ist, könnte dazu führen, dass am Ende aus Sorge davor, dass man etwas verabschiedet, dessen Folgen man nicht überblickt, das Ganze stecken bleibt. Das haben wir bei der E-Privacy-Verordnung erlebt, wo es nie zu einer Einigung im Rat gekommen ist, sodass sich dann nach vielen quälenden Jahren die jetzige Kommission entschlossen hat, das gesamte Gesetzgebungsvorhaben aufzugeben. Das ist auch, was ich so hörte in Brüssel, da beschlich mich der Verdacht, dass es gar nicht unwahrscheinlich ist, dass das hier mit dem Data Omnibus genauso endet. Aber wie ist das mit Prognosen, insbesondere wenn sie von mir stammen? Ich irre mich meistens und dann kommt es vielleicht doch auch wieder ganz anders.
Das glaube ich gar nicht, Nico, in dem Fall. Ich glaube, da liegst du sogar vollkommen richtig. Zwei Dinge scheinen festzustehen. Zum einen, ein Omnibus ist das nicht. Omnibus war ja das Verfahren, das die Kommission gewählt hat, um sehr schnell, sehr zügig, praktisch ohne breitere Debatte notwendige Veränderungen an der Grundverordnung vorzunehmen, jedenfalls in dem DSGVO-Teil. Das können wir schon mal abhaken. Das wird das Jahr 2026 in Anspruch nehmen, darüber zu diskutieren. Und der große Wurf, die große Veränderung, die doch von manchen Teilen, insbesondere aus der Wirtschaft, gewünscht wird, wird es auch nicht werden. Deswegen steht jetzt ein Bericht, der jüngst erschienen ist, der Kommission Wettbewerb und künstliche Intelligenz beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ein bisschen solitär im Raum herum. Und man fragt sich, was wollt ihr denn mit euren Vorschlägen machen? Trotzdem ist es spannend, vor allen Dingen unter einem Gesichtspunkt, den ich deutlich nach vorne stellen wollte, nämlich es zeichnen sich gewisse übereinstimmende Einschätzungen ab, was den Datenschutz, den Föderalismus, die Digitalisierung und die Zukunft von KI angeht. Da wird also tatsächlich mehr oder weniger eine einheitliche Sichtweise produziert. Und das hätte ich gerne am Beispiel des Abschlussberichts der Kommission verifiziert. Die Kommission wurde von der Koalition 2025 eingesetzt, hat in 5 Sitzungen sehr schnell, sehr schlank getagt, von Oktober 25 bis März 26, haben sie doch ein wirklich umfassendes Papier produziert, in dem sie 7 Prinzipien aufstellten, 20 Handlungsempfehlungen gegeben haben, insbesondere zur Frage, wie wird künstliche Intelligenz zukünftig die deutsche Wirtschaft und die europäische Wirtschaft betreffen und was macht das mit der Wettbewerbssituation der Europäischen Union. Die Kommission war interessant besetzt, sage ich mal, hatte verschiedene Vorsitzende, unter anderem Professor Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Der hat dort einen Lehrstuhl für europäisches Wettbewerbsrecht, ist im Kartellrecht zu Hause. Und auch Rolf Schumann, der vielen bekannt sein wird als Chief Digital Officer der Schwarzgruppe. Die Schwarzgruppe kommt aus dem Ländle und da gehören zum Beispiel Lidl oder Kaufland dazu, aber sie sind nicht nur im Lebensmittel- und Retailergeschäft unterwegs, sondern sie haben inzwischen auch ein starkes Standbein in puncto digitale Angebote. Rolf Schumann ist gleichzeitig CEO von Schwarz Digits und die sind sehr agil im Moment unterwegs und beraten nicht nur, sondern bieten auch sehr, sehr umfangreiche Dienstleistungen an. Da ist so die Vorstellung, man möchte einen, jetzt groß gesprochen, einen deutschen Hyperscaler auf den Weg bringen und das ist ganz interessant. Was hat jetzt die Kommission von sich gegeben? Sie hat einige Prinzipien veröffentlicht und Empfehlungen gegeben, die auch speziell unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes relevant sind, weil sie eine inzwischen allgemeine Auffassung wiedergeben. So wird zum Beispiel unter Prinzip 2, Wettbewerb stärken, Bürokratie abbauen, unterschieden zwischen sogenannten wettbewerbsfördernden Regulierungen, dazu gehört das Kartellrecht, Überraschung, und der DMA und solchen Regulierungen, die aus Sicht der Kommission unverhältnismäßig belasten. Und das sind die Datenschutzgrundverordnung und die KI-Verordnung. Man sieht also, wohin der Hase läuft. Und Prinzip 3, was von der Kommission aufgestellt wurde, heißt europäisch Denken in Deutschland konsolidieren. Und dort wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Zersplitterungen vermieden werden sollen. Da setzt sich eine Sicht unseres, insbesondere unseres deutschen Föderalismus durch, die man so gar nicht so kritisch, so Föderalismus ablehnend in den letzten Jahren und Jahrzehnten gar nicht sehen musste. Darüber hinaus werden Empfehlungen ausgesprochen, die spannend sind zu lesen, aber auch letztlich einen allgemeinen Trend wiedergeben. Zum Beispiel die Empfehlung, den Datenschutz zu vereinfachen, insbesondere auch die Aufsicht zu zentralisieren. Wir haben im letzten Podcast ja über die Fragestellung diskutiert, ob denn der Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg, wo der Zentralisierung das Wort geredet wird und deswegen der LFDI massiv zurückgestutzt werden soll, ob das sich durchsetzen wird, ob das nur so eine Idee ist und ob die Zentralisierungsüberlegungen eigentlich zu einem produktiven Ende kommen. Hier finden Sie sich wieder. Auch in diesem Abschlussbericht wird die Zentralisierungsforderung erhoben. Es soll nur eine zuständige Behörde in Deutschland geben. Und wir schauen mal, wie sich das durchsetzt. Es gibt zwei, drei interessante Ansätze, wo es sich auch lohnt, den Bericht in Gänze zu lesen. Punkt Datenschutzgrundverordnung ist zum Beispiel interessant, dass neben der Zentralisierung der Aufsichtsstrukturen auch die Erweiterung des risikobasierten Regulierungsansatzes gefordert wird. Das ist ja ein Thema, das auf europäischer Ebene auch stark gemacht wird bei den mehr oder weniger erfolgversprechenden Bemühungen der Europäischen Kommission, die Datenschutzgrundverordnung zu modernisieren. Risk-based approach ist ein wichtiges Schlagwort in diesem Bereich. Da geht es schlicht und ergreifend um die Frage, regeln wir den Schutz aller personenbezogenen Daten gleichmäßig oder schauen wir auf das Risiko, das mit der Verarbeitung verbunden ist. Und letzteres scheint sich immer mehr durchzusetzen. Spannend ist an dem Papier auch die Sicht auf den Föderalismus und auf die verteilten Rollen und Zuständigkeiten auf europäischer Ebene. Hier wird einer Fragmentierung und Zersplitterung der Fähigkeiten und Kapazitäten in der EU und auch in Deutschland das Gegenwort geredet, in dem gesagt wird, wir müssen Kräfte bündeln und können uns diese Zersplitterung, wie zum Beispiel im Föderalismus in Deutschland, nicht länger leisten. Abschließend schließlich in dem Kommissionsbericht ein deutlicher Appell für asymmetrische Regulierung. Das ist spannend und interessant und das wird insbesondere die US-amerikanischen Anbieter nicht freuen. Das ist ja ein Ansatz, der auch seit 2012 in die Datenschutzgrundverordnung reinverhandelt wurde, der letztlich die Differenzierung zwischen zum Beispiel der Größe der Datenverarbeitung oder ihrer gesellschaftlichen Rolle oder ihrer Bedeutsamkeit der Datenverarbeitung völlig ausblendet und den kleinen Friseurladen vor die gleichen datenschutzrechtlichen Herausforderungen stellt, wenn er eine Homepage aufbaut, wie den Hyperscaler und den riesigen globalen Anbieter von Social Media. Dieser Regulierungsansatz kommt unter Druck. Man will, ein Beispiel ist das der FOSS-Vorschlag, FOSS-Schrems-Vorschlag zur Novellierung der Datenschutzgrundverordnung. Man will hier tatsächlich eher wieder asymmetrische Regulierung und eben doch darauf schauen, ob der Anbieter ein großer oder ein kleiner ist. Abschließend dann wird gefordert von der Kommission ein Moratorium der EU-Digitalgesetzgebung. Man soll erstmal mit den Gesetzen auskommen, die man hat. Und wenn man schon weiter regulieren will, dann soll man doch bitte vorher mal über innovative Gesetzgebungstechniken nachdenken. Da redet man über Instrumente wie die Sunset Clauses, also Gesetzgebung auf Zeit, dass sie nach 2-3 Jahren nicht nur evaluiert, sondern außer Kraft gesetzt wird und nur dann eine Fortsetzung findet, wenn sie sich bewährt hat. Man redet über regulatorische Sandboxes, über flexibilisierte Regeln und anderes. Also da möchte man insgesamt diesem doch sehr starken Regulierungsansatz der Europäischen Union aus den letzten 10 Jahren etwas entgegenstellen und versuchen, wieder kleiner, differenzierter und flexibler zu regulieren. Insgesamt finde ich ein sehr interessantes Papier, interessante Ansätze, die ja relativ gut wiedergeben, wie im Moment die Sichtweise auf den Datenschutz, auf KI, auf die deutsche und europäische Wirtschaft aktuell aussieht.
Ja, Was mir aufgefallen ist, also außer dass man sich ja schon ein bisschen fragt, das sind ja alles keine wirklich neuen Punkte, die da kommen, sondern es sind alles Punkte, die wir seit langem diskutieren. Ja, das ist ja fast schon eine Binse, jetzt auch Deregulierung etwa zu fordern, im Zeichen der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen KI-Industrie. Es ist eigentlich auch alles andere als originell, jetzt dort Argumente vorzubringen für eine Bündelung der Zuständigkeiten für die Wirtschaft bei der Bundesdatenschutzbeauftragten. Das ist alles schon tausendmal gesagt. Und jetzt kommt das aus dem Bundesministerium der Wirtschaft. Und eigentlich hat man ja gedacht, jetzt haben wir, das war ja vorher auch viel diskutiert, ob es Sinn macht, ein Digitalisierungsministerium, ein Digitalministerium zu haben. Das haben wir jetzt. Und was passiert? Irgendwie schnattern sie dann doch wieder alle auch mit, nicht? Dann, also dass der Datenschutz im BMI in der Zuständigkeit geblieben ist, das ist ja von vornherein ein Webfehler gewesen. Das ist seit vielen, vielen Jahren ein Missstand und passt gar nicht dazu, dass ja eigentlich die jetzige Bundesregierung den Trend hatte, das Innenministerium, das gewuchert und gewachsen war, wieder auf seine Kernzuständigkeiten zurückzuführen. Aber irgendwie geben den Datenschutz nie her, früher nicht ans Justizministerium, das wurde immer diskutiert, und nicht ans Wirtschaftsministerium und jetzt auch eben nicht an das noch vergleichsweise neue Digitalisierungsministerium. Das heißt, das BMI redet, das BMWE, wie es jetzt heißt, redet. Und dann redet natürlich auch das Digitalisierungsministerium wiederum mit. Und das Ganze, ja, fragt man sich so ein bisschen, wo das hinführen soll, wenn es gleichzeitig doch in Brüssel sehr, sehr eindeutig so zu sein scheint, dass außer dem Omnibus da nicht mehr viel zu erwarten ist bis 2029. Warum bis 2029? Da ist die nächste Europawahl. Solange ist die jetzige Kommission im Amt. Das scheint jetzt noch weit weg. Aber wenn die mit dem Omnibus, ob erfolgreich oder nicht, dann irgendwann mal, sag mal, das wäre noch eine relativ optimistische Schätzung, in der ersten Jahreshälfte 2027 im Trilog zum Abschluss kommen, dann bleibt gar nicht mehr genug Zeit, da noch große Sachen anzustoßen. Und bei der Digital Fairness Act, der dort erwähnt ist, das ist noch was aus der alten Kommission, den hat die neue Kommission, ich habe das mal neulich versucht herauszufinden, aber es gibt eigentlich überhaupt kein Anzeichen. Also irgendwelche Kommissionsbeamten werden dafür noch zuständig sein, aber das wird jetzt nicht weiter gepusht. Was noch ein bisschen Dynamik hereinbringt, da es nämlich innerhalb der Kommission auch ein hartes Ringen gibt. Dort gibt es, also das sind, glaube ich, hier im Podcast auch schon verschiedentlich mal angesprochen, Kommission gibt es die Maurer, die sitzen bei DJ Just. Das sind die bis heute die DSGVO, stolz auf ihre DSGVO sind und für die das sakrosankt ist und die immer gleich mit der Büchse der Pandora kommen, wenn man da irgendetwas anfassen will. Die wollen eigentlich auch gar nichts. Dann gibt es aber da auch die sehr umtriebigen und fähigen Leute aus DJ Connect. Die sind für die, unter anderem eben für alles, was KI ist, zuständig. Die sehr stark eigentlich immer getrommelt haben, auch, dass da noch mehr passiert. Was noch im Gange ist, ist der Digital Fitness Test. Da sind Anfang diesen Jahres sind Organisationen aufgefordert worden, doch mal Meldung zu machen, wo es klemmt bei der Anwendung der Schienen-Digitalakte. Wo sind Widersprüchlichkeiten, wo sind vielleicht auch jetzt Vorschriften, die in der Umsetzung sehr viel Aufwand bedeuten, ohne dass man so richtig sagen kann, was sie bringen. Das hat man dort alles gesammelt, aber mehr als das zu sammeln ist da bisher auch nicht passiert. Und da ist offensichtlich so ein bisschen die Vorstellung, dass man das dann konkret angeht, wenn der Omnibus durch ist. Aber da das halt noch sich mit dem Omnibus jetzt länger zieht, als das noch Anfang des Jahres absehbar war, ist da eigentlich auch also eine Größe, also dass die Punkte, die jetzt hier in dem Kommissionspapier angesprochen werden, dass die ernsthaft angegangen sind, ist eigentlich fast auszuschließen aus jetziger Sicht.
Ja. Man kann, wenn man eine große Linie zeichnen will, sagen, dass das Papier aber eben doch etwas darüber hinausgeht, über das, was immer auf europäischer Ebene diskutiert wird. Nico, du wirst dich erinnern, die Kommission hat das Omnibusverfahren angestoßen mit der Überschrift Simplification. Und sie haben immer darauf bestanden, auch sozusagen mit DG Use im Nacken, dass es nicht um Deregulierung geht. Es geht nicht um Deregulierung, es geht nicht darum, Datenschutzrechte aufzuweichen, Betroffenenrechte aufzuweichen, sondern es geht um Simplification. Das sagt das Papier der Kommission Wettbewerb und Künstliche Intelligenz beim BMWE anders. Die wollen wieder tatsächlich nicht nur über eine Vereinfachung nachdenken, sondern in der Sache geht es denen auch um die Regulierung, um Zurückhaltung bei der Gesetzgebung und um einen Ausstieg aus der wirklich umfangreichen Gesetzgebungstätigkeit der Europäischen Union. Bin mal gespannt, welcher Trend, welche Zielrichtung sich durchsetzen wird in den nächsten Monaten.
Jetzt gibt es natürlich dann auch noch als dritte Kraft, das ist auch alles höchst verwirrend, also das ist, wenn wir jetzt gerade gesprochen haben, dass da Deutschen, also jedenfalls immer drei dann beteiligt sind, wenn es um Digitalthemen geht, das ist in Europa keineswegs anders, weil dort gibt es dann auch noch neben der Generaldirektion Justiz und der Generaldirektion Connect, dass die so siloartig arbeiten. Also da gibt es auch noch viel weniger Interaktion zwischen den einzelnen Generaldirektionen, als das zwischen den Ministerien hier auf deutscher Ebene ist. Es gibt auch noch den Vizepräsidenten oder einen der Vizepräsidenten, Valdis Dombrovskis aus Lettland. Der hat ein Portfolio, er ist für Economy and Productivity und für Simplification, also für Bürokratieabbau wiederum zuständig. Und wir haben ein Gespräch geführt mit einer Mitarbeiterin aus dem unmittelbaren Umfeld Dombrovskis. Die haben wiederum haben uns auch aufgefordert, doch denen wiederum Beispiele für zu komplizierte Regelungen und überflüssige Regelungen, ja, Red Tape, zu geben, weil die also wieder mit dem betrifft natürlich längst nicht nur Datenschutz, aber mit dem Übergreifenden jetzt auch wiederum auf dem Vereinfachungstrip sind und die auch an Rechtsakten durchaus arbeiten, sodass aus der Ecke vielleicht noch eine Überraschung auch möglich ist. Aber das ist halt, das geht dann weit über den Data-Bereich hinaus, sondern ist das ganz große Thema Entbürokratisierung. Das kann sein, dass sich da auch noch mal irgendetwas einordnet. Es ist zu kompliziert.
Die komplizierte Lage einfacher machen möchte unser Bundesamt für Verfassungsschutz, das BfV, bemüht sich darum, auch die Bevölkerung über politische Zustände und Gegebenheiten in Deutschland aufzuklären und hat jetzt eine 80-Seiten-Broschüre ins Netz gestellt mit dem interessanten Titel Versteckte Botschaften, antisemitische Codes und Chiffren. Man befasst sich also mit verschiedenen Formen des Antisemitismus und die Behörde hat sich vorgenommen, als extremistisch eingeschätzte Formen der Palästina-Solidarität informatorisch zu begleiten. Und das ist natürlich sehr spannend, wenn uns der Verfassungsschutz die Welt erklärt und klar macht, wo wir gerade stehen und worauf man aufpassen muss insbesondere. So sagt der Verfassungsschutz, dass auf Pro-Palästina-Veranstaltungen, vor allen Dingen in Berlin, es regelmäßig zu Äußerungen oder Darstellungen mit anti-israelischen, teils auch antisemitischen Inhalten komme und man sich sozusagen gut informieren sollte als aufmerksamer Bürger, aufmerksame Bürgerin, womit man es da zu tun hätte. Und der Verfassungsschutz führt einen ein in die Zeichensprache anti-israelischer oder sogar antisemitischer Kritik. So habe ich zum Beispiel gelernt, dass die aufgeschnittene Wassermelone als Zeichen dann anti-israelisch gedeutet wird, wenn sie den Umriss des Staates Israel nachzeichnet. Oder dass die Parole From the River to the Sea, Palestine will be free, also von den Bergen bis zum Mittelmeer, from the river, vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer, Palästina wird frei sein, dass das eine Parole ist, die hochproblematisch ist. Dann wird es aber auch schon spannend mit dem, was uns der Verfassungsschutz dort erzählt. Es gibt auch schon Gerichtsentscheidungen zu der Frage, was es mit dieser Parole auf sich hat, ob die extremistisch oder vielleicht sogar antisemitisch sei. Und da haben die deutschen Gerichte eigentlich etwas differenzierter reagiert, als uns jetzt die Broschüre das zeigt. Nämlich, sie haben gezeigt, dass es nur dann problematisch wird, wenn man das im Kontext mit der islamistischen Hamas aufruft und da mit durch eine Verbindung zur Terrororganisation herstellt. Das Bundesamt klärt auch zum Beispiel auf über das Krakenmotiv, wenn dort ein Tier mit den Fangarmen dargestellt wird. Da geht es aus Sicht des Bundesverfassungsschutzes um die angebliche jüdische Weltverschwörung, wo sich sehr viele unterschiedliche Tendenzen finden, die alle judenfeindliche Narrative darstellen würden. Und man wird zum Beispiel aufgeklärt über den Begriff der Globalisten. Das ist eine angebliche kosmopolitische Elite, die keine Bindung mehr an einzelne Staaten hat oder Kulturen oder Traditionen, sondern die nationale Souveränität zugunsten internationaler Organisationen untergraben möchte, um irgendwelche menschenfeindliche Pläne voranzutreiben. Aus meiner Sicht insgesamt ein Mix aus, wenn man sich die Broschüre anschaut, aus ganz klar und unzweifelhaft antisemitischen Äußerungen oder Darstellungen, um die es geht, über die es auch eigentlich kaum einen Zweifel geben kann, und verschiedenen Spielarten von Israel-Kritik, die, das würde ich jedenfalls mal so festhalten, bei dieser Broschüre dann häufig nicht mehr unterscheidet zwischen antisemitischen Codes und anti-israelischen Äußerungen, die natürlich insbesondere Bezug nehmen auf Fragestellungen wie die Kriegsführung Israels in den vergangenen Jahren auf palästinensischem Territorium. Insgesamt schwierig, eine schwierige Lage. Nico, hast du den Eindruck, dass durch solche Broschüren des Verfassungsschutzes wir aufgeklärter werden, als wir vorher waren?
Man muss ja erstmal die Frage stellen, warum ist der Verfassungsschutz überhaupt dafür da, über Antisemitismus aufzuklären? Das ist ja nicht die Bundeszentrale für politische Bildung, mit der das da zu tun
haben.
Wir haben
auch übrigens einen entsprechenden Beauftragten, sich um die israelischen und jüdischen Aspekte, gerade in Deutschland, kümmert.
Also das ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsschutzes, jetzt hier politische Aufklärungsarbeit zu leisten. Es ist auch keineswegs selbstverständlich, dass Antisemitismus verfassungsfeindlich ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Genauso wie es, also Homophobie ist auch nicht verfassungsfeindlich. Oder also alle möglichen Vorurteile der Welt, die wir auch alle mit uns herumtragen. Natürlich, der Antisemitismus hat in Deutschland ist ein schwierig, besonders sensibles Feld wegen der Nazizeit, aber es ist nicht verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich, Antisemit zu sein. Ja, das ist eine Frage erstmal der Aufklärungsarbeit. Und dann ist das ein Machwerk natürlich, diese 80-seitige Broschüre, ein ziemliches Machwerk voller auch Befremdlichkeiten. Ich habe mir mal so eines hier herausgegriffen. Dann wird uns erklärt, wieso eine bestimmte Karikatur, die Verfassungsschützer bei Facebook gefunden haben, von einem Funktionär aus dem Bereich des türkischen Rechtsextremismus stammen. Was sieht man dort? Man sieht zwei Bilder. Das eine Bild zeigt eine Figur in der üblichen Tracht, die man so aus dem Golfstaatengebiet sieht. Das könnte ein Emirati sein, das könnte ein Saudi sein. Dann kommt ein zweites Bild, da zieht man ihm das Gewand aus. Und was kommt zum Vorschein? Es kommt zum Vorschein eine Figur, die einen Davidstern hat und jetzt ansonsten keine auffälligen Merkmale aufweist. Und er hat einen Stock in der Hand und oben ist der Kopf drauf. Also da wird insinuiert, dass also in diesem, unter dem Gewand ein Jude steckt. Und dann wird das Ganze zerlegt und dann wird versucht zu begründen, warum dies antisemitisch ist. Das liegt jetzt ja auch nicht ganz unbedingt auf der Hand. Und ich bin vor allen Dingen über eins gestolpert. In der Bildanalyse heißt es dann, wie wirkt das Bild? Politische Akteure werden als leblose Puppen delegitimiert, die lediglich die Fassade für eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung dienten. Also eine jüdische Weltverschwörung kann ich da beim besten Willen jetzt nicht sehen. In dem Bild, in dem die Karikatur die sichtbare Realität als gezielte Täuschung darstellt, spielt sie den saudi-arabischen Machthabern jegliche Glaubwürdigkeit ab. Also schöne Grüße an Oppositionelle aus Saudi-Arabien. Ich glaube, das ist jetzt nun nicht irgendwie antisemitisch, den saudi-arabischen Machthabern, die nun wirklich auch nicht auch mit allen Wassern gewaschen sind und jetzt irgendwie keine verfassungstreuen Gesellen nach unseren Maßstäben sind, sondern das Gegenteil, denen jegliche Glaubwürdigkeit abzusprechen, ist nun sicherlich nicht als solches antisemitisch. Also das ist ein Pamphlet, man könnte noch darüber diskutieren, wenn das also aus der politischen Bildung stammt, für die es ja auch die genannten Instanzen gibt. Aber warum der Verfassungsschutz jetzt meint, uns auf 80 Seiten hier mit so etwas zu beglücken, ich finde es in den Zuständigkeiten des Bundesverfassungsschutzgesetzes, das ist ja auch gesetzlich geregelt, finde ich das nicht.
So ist es. Insofern ist das ein Zugriff einer staatlichen Stelle, noch dazu einer schwierigen staatlichen Stelle, weil sie mit Überwachungsaufgaben betraut ist, auf den öffentlichen Diskurs, dass man gegen antisemitische Äußerungen vorgeht, dass man das speziell auch in Deutschland macht, wo ja seit Kanzlerin Merkel die das Existenzrecht des Staates Israel ganz besonders aufgrund der deutschen Historie mit den staatlichen Aufgaben Deutschlands verbunden wird. Das kann man alles noch nachvollziehen, aber dass wir jetzt sozusagen eine Diskursbegleitung vom Verfassungsschutz brauchen, die dann eben notwendigerweise in schwierige, einseitige, zum Teil eben auch abwegige Äußerungen abgleitet, zumindest nicht mehr Äußerungen umfasst, die klar von den Aufgaben des Verfassungsschutzes einbezogen sind. Da kann man schon die Stirn runzeln und sich fragen, seid ihr da auf dem richtigen Trip, euch zu solchen Fragestellungen zu äußern.
Und man denke jetzt nicht, dass das ja nur ein Stück Papier ist. Eines kann man schon dann sich gut vorstellen, dass wir dann Urteile der Strafgerichte bekommen, wenn es nämlich um die Strafvorschriften geht, die wir haben, dort etwa zur Volksverhetzung. Ich habe schon vor meinem geistigen Auge, gibt es ja Richter, die sehr, sehr schnell dabei sind, auch diese Straftatbestände zu bejahen. Klammer auf, nicht das Bundesverfassungsgericht, das immer zur engen Auslegung anhält. Aber das ist bei den Strafgerichten und auch bei den Zivilgerichten findet man da ja auch dann einige Verirrungen. Und sowas lädt natürlich dann zum Zitat ein. Also wenn es das nächste Mal, das haben wir ja auch schon in einer Podcast-Folge gehabt, wenn das nächste Mal From the River to the Sea in einem Strafprozess verhandelt wird oder in einem Prozess bei Verwaltungsgericht haben wir das ja auch dann, um eine Versammlung zu verbieten, ja, dann kommt das Zitat, dann kommt die autoritäre Quelle des Bundesverfassungsgerichts, ja, wird dann diese Broschüre zitiert. Also auch aus diesem Grund kann man das nicht gut finden.
Wenden wir uns zum Schluss zu einem Beitrag, der sehr spannend ist. Nico, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, ein Beitrag von Jakob Mshangama und Jeff Kosseff. Sie sind beide unterwegs, einer als Geschäftsführer, einer als Senior Fellow für die The Future of Free Speech Vereinigung, die angedockt ist an die Vanderbilt University. Und beide beschäftigen sich mit einer interessanten Fragestellung. Sie fragen nämlich, ob die Gesetze, die wir speziell in Europa seit mehr als 10 Jahren inzwischen diskutiert und auch verabschiedet haben zum Thema Hate Speech, zum Thema Hassrede, ob das nicht eine Einladung ist oder zumindest ein willkommenes Deckmäntelchen für Autokraten der Welt, die eine Legitimierung dafür suchen, dass sie bei sich zu Hause die Meinungsfreiheit Oppositioneller unterdrücken und das schlicht und ergreifend als Hate Speech einordnen. Der Artikel bezieht sehr eindeutig Stellung, genau in dem Sinne, dass er darauf hinweist, dass die, wie es dort heißt, stetige Ausweitung der europäischen Gesetze gegen Hassrede und Extremismus zu einem harten Vorgehen gegen Einzelpersonen und soziale Bewegungen geführt hat, die der Regierungspolitik und Politikern kritisch gegenüberstehen. Dass das also im Prinzip eine oppositionsfeindliche Gesetzgebung ist, auch bei uns. Und dass damit auf diese Weise nominell demokratische Normen in eine exportierbare Blaupause für Unterdrückung umgewandelt werden. Das ist natürlich ein erheblicher Vorwurf und dient letztlich der Stärkung auch des Diskurses gegen die Gesetzgebung gegen Hate Speech. Und letztlich wird gesagt, sie richtet mehr Schaden an, als sie Nutzen bringt. Insbesondere dient sie als Legitimationsgrundlage für meinungsfreiheitsfeindliche Gesetzgebung, Rechtsprechung und Aktionen in autoritären Staaten. Leuchtet dir das ein, diese Argumentation?
Ja, das ist ein überaus kluger und lesenswerter Beitrag, den die beiden dort schreiben. Das sind auch keine Unbekannten. Also insbesondere Jeff Kosseff hat schon, ist glaube ich, der Nummer eins unter den Wissenschaftlern, den Professoren in den Vereinigten Staaten, der zum Thema Meinungsfreiheit, also auch schon etliche Bücher, gute Bücher, spannende Bücher publiziert hat. Man darf ja nicht denken, wir haben ja Professor Papi hat uns ja in der Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe, daran erinnert, dass Meinungsfreiheit, jedenfalls wie sie das Bundesverfassungsgericht in den 50er Jahren gesehen hat, dass sich das ja schon auch stark orientiert hat eigentlich an dem amerikanischen Konzept von Freedom of Speech, nämlich vor allen Dingen in seiner Dimension, dass es dann nicht jetzt ausschließlich um die Individualfreiheit geht, sondern auch um Meinungsfreiheit als um den offenen Diskurs als eine Grundlage eines demokratischen Rechtsstaats. Und das was gelegentlich in Vergessenheit gerät heutzutage. Jeff Kossoff erinnert immer wieder daran, weil das auch in den USA dann durchaus Bestrebungen gibt, die gar nicht so unähnlich sind dem, was wir hier in Europa haben, aber bislang immer abgewehrt werden konnten. Und er spannt den Bogen. Eine Stelle in dem Beitrag weist er darauf hin, dass als 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland verabschiedet wurde, dass damals bereits die Organisation Reporter ohne Grenzen auf die Nachahmungsgefahr hingewiesen hat. Ja. Das hat man nicht ernst genommen. Und es war dann tatsächlich so, schreibt er, dass also mehrere Staaten, die also nun wirklich ganz, ganz weit von unseren Vorstellungen des demokratischen Rechtsstaats sind, dies dann ausdrücklich als eine Blaupause genommen haben. Ja, das ist dann Exporting Censorship nennen die beiden das. Ja, das war Belarus, Honduras, Venezuela, Vietnam haben also alle unter ausdrücklichem Hinweis auf das NetzDG dann ähnliche Vorschriften in ihre Gesetzgebung aufgenommen. Die beiden Professoren spannen auch den Bogen. Ein besonderer Fokus liegt auf Russland, auf der russischen und früher sowjetischen Geschichte, die immer schon unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Extremismus und Faschismus auch immer die Leute ins Gefängnis gesteckt haben, die Dissidenten waren. Ja, so dass man sich also auch in Europa dann auch doch viel, viel stärker darüber bewusst sein muss, in welche Gesellschaft man sich dann eigentlich begibt, wenn man im Kampf gegen rechts, wie das heute immer gerne heißt, also dann meint, Gesetze zu machen zu müssen, die bestimmte Äußerungen unter Strafe stellen, rechtswidrig machen, Versammlungsverbote begründen und Ähnliches. Das ist eine äußerst unangenehme Gesellschaft, und die beiden Autoren beschreiben dann noch weiter, wie also auch in den internationalen Organisationen bis zu den Vereinten Nationen dann zum Teil erfolgreich lobbyiert wurde, unter Unterstützung von Ländern wie China, dann auch dort Resolutionen zu verabschieden, die sich erstmal für den demokratisch gesinnten Leser jetzt gar nicht so schlimm anhören, wenn es nämlich um den Kampf gegen Extremisten und Verherrlicher des Nationalsozialismus geht. Das klingt ja immer alles ganz toll, aber es wird dann von sehr, sehr autoritären, totalitären Staaten eingesetzt, um Leute, die ihre Meinung sagen oder die Regierung kritisieren, ins Gefängnis zu stecken und noch mehr.
Was ich an dem Artikel lesenswert fand und was mir so nicht bewusst war, ist, dass es diese Gesetzgebung gegen Hass schon sehr früh, auch in zum Beispiel in der Sowjetunion gegeben hat, auch später noch in der Russischen Föderation, also in der Nach-Sowjet-Ära. Da gab es in der russischen Verfassung von 1993 gab es einen Zusatz zum Meinungsfreiheitsartikel, Artikel 29. Und dort hieß es nämlich dann im Absatz 2, Propaganda oder Agitation, die sozialen, rassischen, nationalen oder religiösen Hass und Feindseligkeit schürt, ist verboten. Also auch da haben wir die Anknüpfung an Hass schon. Und noch früher, aus der alten Stalin-Verfassung von 1936, also das zu Sowjetzeiten, hieß es, jede Befürwortung rassischer oder nationaler Exklusivität oder von Hass und Verachtung sind gesetzlich strafbar. Da sind also Ansätze für die Strafbarkeit von Hass oder hasserfüllten Äußerungen schon sehr früh zu sehen. Und da warnen die beiden Autoren umgekehrt davor, dass sich die Demokratien, wenn sie jetzt Anti-Hass-Gesetzgebung gegen die Meinungsfreiheit in Stellung bringen, diesem ursprünglich sowjetischen Modell annähern, anstatt umgekehrt sich davon zu distanzieren. Und sie schließen damit der Formel, das ist ein beunruhigendes Zeichen für die Zukunft der Meinungsfreiheit. Und das kann man sicherlich so sehen und muss man auch so diskutieren.
Der zweite Strang, der dann auch vorkommt in diesem Beitrag, ist dann, also neben dem quasi Vorbild Sowjetunion, Russland und der Geschichte, die es da hat, sind dann die islamisch geprägten, aber eben auch meist totalitären Staaten im Kampf gegen das, was man jetzt auch bei uns immer als anti-islamisch oder anti-muslimisch bezeichnet. Wie es denen also auch dann auf der Ebene der internationalen Organisationen zum Beispiel gelungen ist, islamkritische Äußerungen, die die Gefühle der Moslems-Verletzten dann zu ächten. Das knüpft an so Vorkommnisse wie die Mohammed-Karikaturen in Dänemark, die wir in den 10er Jahren gehabt haben.
Das öffentliche Verbrennen des Korans.
Genau. Das wiederum, also das, dass man sich auch, wenn man sich diesem Anführungszeichen Kampf Anführungszeichen anschließt, in sehr fragwürdige Gesellschaft begibt, daran erinnern die beiden Autoren auch und dies auch völlig zu Recht. Und das wiederum hat mich erinnert an ein Kapitel, das man findet in dem hier auch schon mehrfach erwähnten Buch von Ronen Steinke, Meinungsfreiheit, wo er sich nämlich mit dem alten Gotteslästerungsparagrafen befasst. Der alte Gotteslästerungsparagraf ist der Paragraf 166 des Strafgesetzbuches. Der heißt heute Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften, Weltanschauungsvereinigungen. Und wenn man eine solche Beschimpfung vornimmt nach dieser Vorschrift und damit in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, dann ist das eine Straftat. Und Ronen Steinke weist darauf hin, und ich wusste das nicht, dass in den letzten Jahren, ich glaube, die Zahl der Strafverfahren hat sich verdoppelt nach dieser Vorschrift. Und es geht fast immer darum, dass der öffentliche Friede dadurch geschützt wird, dass dort sehr scharf, kritisch und vielleicht auch verächtlich machend gegen Moslems vorgegangen wird. Ja, und wenn man das mal so nebeneinander hält, das, was jetzt in diesem Beitrag ist und was wir für eine Entwicklung haben, auch in hierzulande, was die Zahl der Strafverfahren angeht, die Steinke beschreibt, dann muss man schon sagen, also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also wenn wir doch eigentlich es immer auch als Teil der Meinungsfreiheit gesehen haben, auch in größer Schärfe den Papst und die Kirche zu kritisieren, dann ist es ja, muss das und wenn man es auch siehe, also dann muss das auch für Kritik am Islam gelten.
Sehr spannend, insofern ein lesenswerter Artikel, der ja insbesondere auch nochmal die US-amerikanisch geprägte Sicht auf Meinungsfreiheit und Einschränkungen der Meinungsfreiheit verdeutlicht. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und ja auch die Schlussfolgerung für die deutsche, speziell für die deutsche Debatte zu ziehen.
Da sind wir am Ende, ne? Für so heute. Dann sind wir am Schluss für heute. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.